Es ist Mittwoch, der 15. Oktober 2025. Sie hören Konterfunk aktuell. Mein Name ist Stefan Milius. 100% Strafzölle will US-Präsident Donald Trump China aufbürden. Und dort hat man bereits klargemacht, dass man nicht geizen wird mit Gegenmaßnahmen. Es bahnt sich mal wieder ein Handelskrieg an. In dessen Zentrum stehen die seltenen Erden, auf welche die Industrie angewiesen ist. Auch die in Europa, was bedeutet, dass unser Kontinent das Ganze nicht einfach als neutraler Betrachter des Schauspiels genießen kann, sondern mit betroffen sein könnte. Was bedeutet die Lage zwischen China und der USA für die EU-Länder und die Weltwirtschaft? Das ist das Thema im Gespräch mit dem Exportkaufmann Uwe Leuschner. Mitten auf dem Meer treffen die Interessen verschiedener Mächte aufeinander. Im Ostseeraum ereignen sich seit Monaten Dinge, die einige Beobachter als mögliche Vorstufe kriegerischer Aktivitäten werten. Zerstörte Pipelines, beschädigte Unterwasserkabel und anderes mehr. Verkeilen sich da NATO und EU auf der einen und Russland auf der anderen Seite in einer Art Niemandsland in einen Kleinkrieg? Und wenn ja, wer steckt hinter den Vorkommnissen? Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Alexander Neu ist dazu bei uns zu Gast. Am vergangenen Montag wäre die eiserne Lady Margaret Thatcher 100 Jahre alt geworden. Bis heute ist sie durch ihre Zeit als Premierministerin des Vereinigten Königreichs das große Vorbild vieler Neoliberaler. Würde das, was sie im eigenen Land in einer Art Rosskur durchexerziert hat, aber inzwischen überhaupt noch funktionieren? Und gibt es Politiker diesen Zuschnitts, die eine solche Aufgabe auf sich nehmen könnten? Zu Gast dazu ist der Volkswirtschaftsprofessor Anthony Müller. Und im Kommentar der heutigen Sendung geht es um die geplante Chat-Kontrolle der Europäischen Union. Diese scheint zwar für den Moment erledigt, aber wer sich vor dem totalen Überwachungsstaat fürchtet, der sollte sich nicht zu früh freuen. Gedanken dazu gibt es von Martina Binnig. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe von Konterfunk aktuell. Das Meer ist eine unergründlich tiefe und friedlich anmutende Welt. Die Ostsee aber geriet in den vergangenen Monaten immer wieder eher unfriedlich in die Schlagzeilen. Im Juli kündigte die NATO eine verstärkte Überwachung des Ostseeraums an. Grund seien zunehmende Zwischenfälle, zerstörte Pipelines oder beschädigte Unterwasserkabel etwa. Medienberichte suggerieren förmlich, die Hohe See habe sich zum erweiterten Kriegsgebiet entwickelt. Auf der einen Seite NATO und EU, auf der anderen Seite Russland. Was passiert da in der Ostsee wirklich? Welche der Erzählungen sind alarmierend, welche gehören eher in die Kategorie Märchen und Mythen? Zu Gast bei uns dazu ist Dr. Alexander Neu. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken, stellvertretender Vorsitzender der Eurasiengesellschaft und ein guter Kenner von Osteuropa. Guten Tag, Herr Neu.
Schönen guten Tag.
Herr Neu, was genau konnte man im Verlauf der letzten Monate in der Ostsee beobachten und inwieweit kann man wirklich von einer Zunahme der Spannungen dort sprechen?
Also schon seit Jahren ist zu beobachten, dass der Ostseeraum ein Spannungsgebiet wird. Ein Spannungsgebiet vor dem Hintergrund, dass hier geopolitische Machtinteressen aufeinanderstoßen. Eine Großmacht, die aus dem Ostseeraum bis auf wenige Ausnahmen, sprich dem finnischen Meerbusen und St. Petersburg und Kaliningrad, seinen Einflussbereich im Ostseeraum weitgehend eingebüßt hat. Und auf der anderen Seite eine sich ausdehnende NATO, jüngst mit Finnland und Schweden, womit auch der nordische Bereich des Ostseeraums unter NATO-Kontrolle gekommen ist. Und dieser Konflikt nimmt zu. Man spricht dann von zerstörten Unterseekabeln, bei denen aber im Nachhinein immer wieder, soweit ich da richtig liege in meiner Informationslage, immer wieder festgestellt wurde, dass es doch Unfälle waren und keine beabsichtigten Maßnahmen der Russischen Föderation, dass es auch andere Schiffe waren von anderen Staaten und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz steht erst einmal in den Medien und von Politik geäußert, die Russen haben Unterseekabel zerstört. Oder auch die Aussage mit Nord Stream 2, wo dann auch der Finger auf Moskau gezeigt wurde, was in dem Fall an Absurdität nicht zu überbieten ist. Aber es steht erstmal im Kommunikationsraum. Die Dementis oder die wirkliche Aufklärung, wenn sie denn stattfindet, kommen dann auf Seite 3 sozusagen kleingedruckt. Und das sind alles Momente, die auch eine rhetorische Eskalation mit sich bringen, die nicht gut sind. Weder für die russische Seite und schon gar nicht für uns, denn niemand kann sich eine weitere Eskalation, sprich hin zu einem wirklichen Krieg zwischen Russland und der NATO, bei dem auch Deutschland beteiligt wäre, wünschen. Also insofern wäre es hilfreich, wenn Politik, Medien und unsere Super-Think-Tanks dreimal darüber nachdenken würden, wie sie was formulieren, bevor sie es formulieren.
Bleiben wir noch kurz bei den Ursachen für diese Spannung. Sie orten diese also in den geopolitischen Verschiebungen, weil die Ostsee früher gewissermaßen ein Gewässer des Warschauer Paktes war und dann durch die NATO-Osterweiterung gewissermaßen zu einem vorwiegenden NATO-Meer geworden ist. Das ist es, was Russland nervös macht.
Na, die Ursache ist eigentlich die übergeordnete geopolitische Veränderung weltweit, also der Übergang von der unipolaren Weltordnung zur multipolaren Weltordnung. Und die macht sich natürlich in einem Brennglas nochmal im Ostseeraum bemerkbar. Wenn man nochmal nach hinten blickt, ein paar Generationen nach hinten blickt, bis in den Anfang der 90er Jahre, war der Ostseeraum ein sowjetisches Meer gewissermaßen, bis auch einen kleinen Anteil von Dänemark und Westdeutschlands waren vor allem die Ostseeanrainer, neutrale Staaten, Schweden, Finnland oder dem sowjetischen Machteinflussbereich zugeordnet. Mit der Wende gewissermaßen sukzessive gab es Machteinbußen, Einflusseinbußen Moskaus, erst mit dem Wegfall des Warschauer Paktes, also DDR wurde zu Gesamtdeutschland, Polen wurde unabhängig NATO-Mitglied, Auflösung der Sowjetunion, das Baltikum wurde eigenständig. Das heißt, der Einfluss Moskaus im Ostseeraum ist geschmolzen, bis auf die zwei kleinen, nun sage ich mal, einmal die Exklave Kaliningrad im Süden und einmal der finnische Meerbusen mit St. Petersburg. Nun ist es aber so, dass seitens der Machtzugewinn der NATO dort auch offensichtlich versucht wird, den Russen das Leben schwer zu machen im Ostseeraum. Aber da kommen wir vielleicht mal später im Rahmen des Interviews drauf, woran das liegen könnte.
Sie haben bereits Ihre Einschätzung gegeben, dass Sie die Gefahr einer direkten militärischen Eskalation zwischen NATO und Russland, wie sie vermittelt wird, so nicht sehen, haben aber selbst auch in einem Text vom Ostseeraum als verkanntem Pulverfass gesprochen. Sie scheinen also durchaus eine Bedrohung in diesem Raum zu sehen. Wie sieht die aus?
Nun, wir haben einmal die Region Kaliningrad mit der Stadt Kaliningrad, ursprüngliches Ostpreußen, Deutschen Reich. Und das ist jetzt russisch. Das ist eine Exklave, die im südlichen Teil der Ostsee liegt. Hier gibt es eben seitens der NATO dann die Auffassung, dass das sozusagen der Dorn im Arsch der NATO ist. Ein unsinkbarer Flugzeugträger, der dort liegt, hochmilitarisiert und ein Problem. Und da gab es ja vor einigen Monaten dann vom kommandierenden US-NATO-General Mr. Donahue, oder wie er heißt, die Aussage, dass die NATO in der Lage sei, Kaliningrad vom Boden aus in einem bisher unerreichbaren Zeitrahmen und schneller zu zerstören, als wir es jemals konnten. Wir haben das bereits geplant und haben es bereits entwickelt. Also die Planung ist damit gemeint, dass ein hochrangiger Offizier der US-Army sowas sagt, ohne dass er zurücktreten muss, zeigt, dass es da eine Rückendeckung der politischen Ebene geben muss, dass er das sagen konnte. Und das ist eine ganz unverhohlene Kriegsdrohung gegen Russland. Also Kaliningrad wird seitens der NATO, die sich dorthin erweitert entwickelt hat, plötzlich als sicherheitspolitisches und militärisches Problem hervorgehoben, obwohl Kaliningrad schon vorher da war, bevor die NATO war. Einfach mal zur Chronologie. Und das Zweite ist, St. Petersburg ist die zweitgrößte russische Stadt, liegt an der Ostsee und muss diesen finnischen Meerbusen, der etwa 400 Kilometer lang ist und zwischen 40 und 120 Kilometer breit, je nachdem, an welcher Stelle man ist, durchfahren. Und da gab es eben auch in der Vergangenheit diverse Probleme, nicht zuletzt auch mit den drei MiG-31-Flugzeugen, die dort angeblich den Luftraum verletzt haben, Estlands. Ich kann das nicht sagen, ob das so war oder nicht. Jedenfalls ist die Aufklärung dazu sehr, sehr unbestimmt und sehr, sehr vage. Und das sind alles kleine Trigger, wo eine Situation entstehen kann, die außer Kontrolle gerät. Hinzu kommt die sogenannte Schattenflotte. Die Schattenflotte ist ein Begriff, der vom Westen erfunden wurde. Russische Öltanker, die nach wie vor ihr Öl exportieren, gelten als Bestandteil der Schattenflotte. Sie wurde also begründet von der russischen Seite, um das Öl exportieren zu können. Da aber die EU und die USA Sanktionen verhängt haben gegen Russland, seien sie illegal, was aber Blödsinn ist. Also völkerrechtlich ist das absolut nicht haltbar. Auch der Begriff ist völkerrechtlich nicht haltbar. Es handelt sich hierbei um sogenannte unilaterale Primärsanktionen der Europäischen Union gegen Russland und der USA gegen Russland, die völkerrechtlich zwischentragbar bis völlig inakzeptabel sind, je nachdem, welche Qualitäten diese annehmen.
Es gibt ja im Westen durchaus auch Forderungen, diese Schattenflotte, diese Flotte von Tankern festzusetzen oder die Ostsee für sie zu sperren. Was für Folgen hätte eine solche Seeblockade, wenn es so weit kommt?
Eine Seeblockade wäre quasi eine Kriegserklärung. Eine Seeblockade wäre eine physische Gewaltmaßnahme, die laut Charta der Vereinten Nationen verboten ist. Und darauf könnte rein völkerrechtlich betrachtet Russland mit entsprechender Gegengewalt reagieren als Verteidigungsmaßnahme. Das wäre eine Seeblockade. Und die Festsetzung von Schiffen dieser Schattenflotte nicht weniger. Auch das wäre eine Gewaltmaßnahme, auf die Russland dann mit militärischen Maßnahmen reagieren könnte. Und was wir sehen, es gab jetzt in der Vergangenheit, vor etwa 2 Wochen gab es einen Vorfall in der Nordsee vor der französischen Küste, wo ein russisches Schiff für einige Tage festgehalten wurde. Ich sage mal bewusst gekapert wurde und dann wieder freigelassen wurde. Es gab das in der Vergangenheit, die Event, auch ein russisches Schiff, was festgehalten wurde und beschlagnahmt wurde von Deutschland. Das sind Maßnahmen, die schon einen provokativen Charakter haben, auf die Russland auch reagieren könnte. Tatsächlich ist es so, dass Russland mittlerweile Teile der Schattenflotte durch Kampfflugzeuge bzw. durch eigene Marineeinheiten beschützen lässt, damit die nicht mehr von westlichen Staaten, von EU-Staaten oder NATO-Staaten gekapert werden. Und das zeigt, wie dünn dort auch das Eis ist, auf dem man sich bewegt, hin zu einer militärischen Auseinandersetzung. Denn wenn der Versuch besteht, ein Schiff zu kapern, kann es auch Widerstand geben und dann kann eine Dynamik losgetreten werden, die man nicht mehr sehr gut unter Kontrolle bekommt. Und mit diesen Dingen wird gespielt. Es gab dann auf der Konferenz Anfang Oktober der Europäischen Politischen Gemeinschaft auch entsprechende Aussagen, dass man das Völkerrecht, also hier die Seerechtskonvention der Vereinten Nationen, eventuell neu interpretieren müsste und erweitern müsste. Da kann ich nur sagen, viel Glück. Das ist eben die regelbasierte Ordnung des Westens dann, wo man die eigenen Ordnungsvorstellungen anstelle des allgemein anerkannten Völkerrechts setzt. Und wenn man unbedingt den Krieg mit Russland will, sollte man genau solche Schritte machen. Nur man sollte sich darüber im Klaren sein, dass unsere Regierung das Volk, unsere Gesellschaft vertritt und nicht irgendwelche anderen Interessen und uns nicht mutwillig in einen Krieg hineintreibt. Davor kann ich nur warnen.
Offenbar real bedroht fühlen sich die baltischen Staaten. Dort schmiedet man zum Teil schon Pläne zur Massenevakuierung, ist alarmiert aufgrund russischer Soldaten an der Grenze. Sind solche Ängste aus Ihrer Sicht nachvollziehbar oder übertrieben?
Historisch ist es sicherlich nachvollziehbar. Die baltischen Staaten waren in der Vergangenheit, die letzten 100 Jahre oder mehrere 100 Jahre, ein Spielball auch der Großmächte, sei es des Deutschen Reiches, sei es Polen, sei es Russlands. Da kann man schon verstehen, wenn kleine Länder, deren Einwohnerzahl zusammengenommen, ich glaube 7 Millionen sind, wenn überhaupt, dass sie Ängste haben vor dem großen Nachbarn Russland. Das kann ich tatsächlich verstehen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Geht man damit konfrontativ um? Oder versucht man doch mit dem Nachbarn, der nun mal da ist, also ich kann meinen Nachbarn ja nicht aussuchen, irgendwie ein auskömmliches Verhältnis zu schaffen. Ich sehe da durchaus auch Probleme in der Minderheitenpolitik Estlands oder Litauens oder auch Lettlands gegenüber der russischen Minderheiten. Das sind Dinge, die, also Sprachenfrage, die Frage der Einbürgerung und so weiter oder auch der Ausweisung von ethnischen Russen aus Lettland jetzt jüngst, dass man natürlich von seiner Seite aus provozieren kann, was ja völlig unnötig ist. Und natürlich, wenn es zu einem Konflikt kommen würde, also das heißt zu einem ausgewachsenen militärischen Konflikt, wäre das Baltikum sicherlich eine der ersten Regionen, die von einer militärischen Invasion bedroht wären. Ist ja auch naheliegend angesichts der Geografie. Die Frage ist, ob man es so weit kommen lassen muss. Und da sind beide Seiten zu höchster Zurückhaltung gemahnt. Also auch die baltischen Staaten, genauso wie auch Moskau.
Reicht Zurückhaltung, um diese Spannungen aufzulösen? Oder gibt es einen anderen möglichen Weg zur Deeskalation in der Ostseeregion?
Zunächst mal gilt, um eine Deeskalation herbeizuführen, dass die Zugänge zu der Exklave Kaliningrad frei bleiben, genauso auch wie der Zugang zu St. Petersburg, dass auch die Hohe See, in der Ostsee gibt es tatsächlich eben auch die Hohe See jenseits der 12-Meilen-Zone, dass sie respektiert wird und dass da keine Spielchen getrieben werden. Sicherlich wäre auch ganz gut, wenn Nord Stream 2, also das eine Pipeline, das ist ja, glaube ich, hat das ja überlebt, diesen Anschlag, wenn das wieder repariert werden würde, wäre auch ein Projekt, das man angehen könnte. Und dass sich die Balten auch mit den Russen wieder etwas verständigen. Ich glaube schon, ich hatte eine interessante Erfahrung. Ich war vor vielen, vielen Jahren auf einer parlamentarischen Versammlung der NATO in Warschau. Ich glaube, es war 2017, 2018. Und da habe ich eine ethnische Estin kennengelernt, eine Parlamentarierin, die sagte mir, bis 2004 sei man mit den Russen eigentlich relativ gut zurechtgekommen. Der Handel, grenzüberschreitender Handel habe floriert. Man habe gute Beziehungen zum Nachbarn gehabt, natürlich auch Angst vor dem russischen Nachbarn, aber insgesamt gute Beziehungen. Erst mit dem Beitritt zur EU und zur NATO seien Beziehungen radikal verschlechtert worden. Mit dem Ergebnis, was wir heute haben, die Frage ist, was hat der Beitritt dieser Staaten letztendlich zur NATO und zur EU zur Verschlechterung beigetragen? Und das ist eine Frage auch der dortigen Eliten. Welche Eliten hat man dort aufkommen lassen oder gefördert, die nicht unbedingt an einem harmonischen Miteinander, sondern vielleicht an einer konfrontativen Politik interessiert sind? Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Moskauer Seite, die die Grenzen der baltischen Staaten uneingeschränkt akzeptieren muss.
Sie selbst, wie eingangs schon erwähnt, sprechen von einem Pulverfass. Sie haben aber einen Zusatz gemacht, von einem verkannten Pulverfass sprechen und schreiben Sie. Inwiefern verkannt? Es gibt ja durchaus viele Meldungen über diese Zwischenfälle. Was wird aus Ihrer Sicht verkannt?
Die Qualität dieser Zwischenfälle. Es ist also eine Ansammlung von Zwischenfällen in der Qualität und Quantität, die zunehmen. Und ich glaube, es wird in der deutschen Öffentlichkeit verkannt, welche Gefährlichkeit dahinter steht. Zwar wurde immer berichtet, hier und dort hat was stattgefunden, richtigerweise. Aber was bedeutet das für die weitere Eskalation? Das ist, was ich unter Verkennung bezeichne, dass nicht erkannt wird, welche Dynamik diese Zwischenfälle haben können in der Summe.
Sie hörten Alexander Neu zu den Zwischenfällen und der Gesamtlage im Ostseeraum. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank ebenfalls.
US-Präsident Donald Trump ist ein bekennender Liebhaber von Zöllen und erreicht sie großzügig in der Welt herum. Derzeit hat er China im Visier. Letzte Woche kündigte Trump zusätzliche Zölle von 100% an. Auslöser dürfte ein Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern sein, der sich um die wertvollen und begehrten seltenen Erden dreht. Wenig überraschend hat die chinesische Führung bereits angekündigt, mit harten Maßnahmen zu reagieren. Die Frage ist, welcher der Giganten bei dieser Auseinandersetzung die Oberhand behält und auch, wie sich der Streit auf Europa auswirkt. Dazu begrüße ich nun Uwe Leuschner. Er war nach dem Studium der Außenwirtschaft als Exportkaufmann viele Jahre in der Achse zwischen Fernost und Westeuropa tätig. Guten Tag, Herr Leuschner.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Herr Leuschner, die US-Zölle gegen China sind ein aktuelles Ereignis, aber wie so oft hat dieses eine Vorgeschichte. Dröseln wir die mal auf. Was steckt hinter Trumps jüngstem Streich? Was hat ihn so auf die Palme gebracht?
Naja, ich glaube, er hat in zweierlei Hinsicht eine neue Erkenntnis für sich gewonnen. Das Erste, die seltenen Erden werden insbesondere im produktiven Bereich immer wichtiger für die führenden Volkswirtschaften auf unserem Planeten. Das hat was mit einer Politik zu tun, dass wir natürlich Energie speichern wollen, Batteriesysteme entwickeln wollen für die Mobilität, für viele Bereiche des Lebens, um unserer Umwelt Genüge zu tun und auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Und die Amerikaner mit dem Wunsch, viele Investitionen auch für den produktiven Bereich wieder in die USA zu holen, sind allerdings nicht so gut ausgestattet mit diesen sogenannten seltenen Erden. Seltene Erden werden verwandt nicht nur in der Batterieproduktion, sondern sie werden verwandt auch für vielfältigste Technik, also Hardware zur Nutzung von KI. Und das ist sicherlich wichtig zu wissen, es ist ein Rohstoff, der immer mehr an Bedeutung gewinnt für die Raumfahrt und natürlich auch für die Militärtechnik. Die Chinesen, die verfügen nicht nur über 90% der Vorkommen dieser seltenen Erden, sondern die haben auch riesengroße Verarbeitungskapazitäten. Und die Verarbeitung von seltenen Erden, die bedingt viel Energie, einen großen Energiebedarf, und sie ist auch umweltschädlich an vielen, vielen Stellen. Das heißt, sie ist nicht konform mit Prozessen, die wir insbesondere in Europa, im Westen, als Standard versuchen zu entwickeln. Und damit ist man natürlich ein Stück abhängig geworden von den Chinesen. Und die Chinesen, die angefangen haben, aus strategischen, politischen, vielleicht sogar auch militärpolitischen Aspekten, halten sich diesen Trumpf mehr und mehr in der Hand. Und das erzürnt Trump, und deshalb hat er darauf reagiert, die Chinesen jetzt mit zusätzlichen 100% Zoll zu belegen, was seinerseits wieder riesengroße Einflüsse auf die Weltmärkte haben wird.
Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber vielleicht zunächst noch, kann man sagen, oder ist das zu weit gegriffen, dass dieses Verhalten der Chinesen mit ihren seltenen Erden, dass das eine Art wirtschaftliche Kriegsführung ist?
Ich würde es nicht als wirtschaftliche Kriegsführung von Seiten der Chinesen bezeichnen. Die Chinesen sind auf fairen internationalen Handel orientiert. Aber die Chinesen sind inzwischen so selbstbewusst, dass sie ihrerseits nicht nur wissen, welche Trümpfe sie in der Hand haben, sondern dass sie auf Augenhöhe betrachtet werden wollen. Und wir wissen, dass es gerade in den letzten Wochen einige Meldungen gegeben hat über ein geplantes Treffen zwischen Präsident Xi und Präsident Trump, was bis heute nicht zustande gekommen ist, um nicht nur globale Themen, unter anderem auch die Kriege im Gaza oder in der Ukraine zu besprechen und neue Formen von Kooperation im Bereich der Wirtschaft, der Kultur, des Austausches zu fixieren, sondern es sind vielfältigste Maßnahmen der Amerikaner, die Chinesen in den letzten Wochen erfahren, wo sie nicht auf Augenhöhe betrachtet werden. Das hat unter anderem auch für Verwunderung gesorgt, als einige Dinge, die in der Welthandelsorganisation WTO von chinesischer Seite aufgeworfen worden sind, durch die Amerikaner komplett abgeschmettert wurden. Und wir bemerken natürlich, dass auch die Europäer in dieser Konstellation sich nicht klar dazu bekennen, dass es einen fairen weltweiten Handel geben muss und wir die Prinzipien, die es mal in der WTO gegeben hat, wieder akzeptieren lernen. Und es ist ja nicht so, dass nur China über seltene Erden verfügt. Unter anderem gibt es sehr reiche Vorkommen auch in Südafrika oder in Brasilien. Aber auch das sind inzwischen im Rahmen der BRICS und sympathisierend auch mit der Shanghaier Organisation Staaten, die sich ihrerseits nichts mehr Direktes vorschreiben lassen wollen von den Amerikanern. Und ich glaube, da sind die Chinesen zurzeit so auf dem Weg, die Amerikaner ein Stück einzufangen und wieder auf ein normales Level von globaler Kooperation zu bringen.
Wir haben also eine doppelte Herausforderung. Zum einen diese 9 Zölle durch die USA und zum anderen China, das mit Exportkontrollen so ein bisschen auf diesen seltenen Erden sitzt. Wie stark gefährdet das alles nun die globalen Lieferketten für die betroffenen Branchen?
Also, es ist noch nicht mal richtig absehbar, was das alles bedeuten wird. Erstmal ist der Zugang für die chinesische Exportwirtschaft in den amerikanischen Markt von strategischer Bedeutung. Und der wird natürlich durch diese Zollpolitik oder diese angedrohten Zölle ab 1. November wieder komplett eingeschränkt. Wozu führt das? China wird sich auf andere Märkte orientieren und wird unter anderem auch die Territorien der Europäischen Union mit billigen Waren überschwemmen. Im Übrigen ist das zurzeit sogar schon zu sehen. Es gibt also in Bezug auf Logistik, Voranmeldung von Kapazitäten ex-China nach Europa wieder eine Tendenz von riesigen Anfragen, die zurzeit noch nicht mal alle bewältigt werden können, was nicht nur das Weihnachtsgeschäft betrifft, sondern was auch Teile schon von Produktionskapazitäten, die im nächsten Jahr 2026 abgesetzt werden sollen, betreffen. Also die Chinesen werden weiter in die europäischen Märkte hinein liefern, unter anderem auch mit ihren Elektroautos. Sie werden versuchen, andere Branchen in anderen Bereichen unserer, ich sag mal, stabilen Märkte bedrängen und in den Wettbewerb gehen. Und was das in der Konsequenz dann auch für den Austausch unserer Exportwirtschaft mit welchen Teilen der Welt auch immer bedeuten wird, zu welchen Dumpingverkäufen des einen oder anderen asiatischen Produzenten das führen wird, das wird die nächste Zeit zeigen. Aber ich glaube, die Konsequenz einer derartigen expansiven Zollpolitik der Amerikaner führt zu einem Zerbrechen der globalen Handelsprinzipien, wie wir sie in den letzten 30 Jahren gehabt haben.
Ein Zerbrechen von Prinzipien klingt nicht gut. Was heißt das denn erst ganz konkret für die Unternehmen jetzt auch in Europa, die eben auf diese Rohstoffe angewiesen sind?
Ja, Rohstoffe ist immer eine Frage, wer hat sie und wie geht er damit um? Unser Rohstoff besteht vor allen Dingen in unserer Ingenieurskunst, in vielfältigen Bereichen, wo wir patentorientiert in den letzten Jahrzehnten als Deutschland oder auch als Europäer sehr aktiv und sehr erfolgreich waren. Und wir merken, dass neben diesem ganzen Thema der seltenen Erden, wie das in der Exportkontrolle der Chinesen zurzeit behandelt wird, es gerade in diesem Bereich durch die Chinesen eine Vielzahl, eine absolute Vermehrung der Anmeldung von Patenten gegeben hat. Das heißt, wir sind dort in einer Situation, wo auch der ingenieurtechnische Bereich aus China heraus zunehmend uns in Abhängigkeiten bringt. Nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Europäer. Und das Einzige, was dort geht, ist, man muss sich an den Tisch setzen, man muss verhandeln, man muss über einen gleichberechtigten Austausch von Wissen, von Waren auf der Basis des gegenseitigen Vorteils sprechen. Und dort ist vor allen Dingen durch das Agieren der Trump-Administration vieles ins Ungleichgewicht gekommen.
Europa ist ja auch ein bisschen in einer Sandwich-Position. Es ist von beiden Seiten abhängig, von amerikanischer Technologie, von chinesischen Rohstoffen. Würde es sich da überhaupt anbieten? Wäre es sinnvoll, wenn man jetzt auf diesen sich zuspitzenden Handelskonflikt in irgendeiner Art und Weise reagiert mit Einnahme von einer Position oder raten Sie davon ab?
Wir sollten offen sein in den Gesprächen mit allen. Und das bedeutet auch, dass wir uns neuen Freihandelsabkommen als Europäer viel, viel aktiver widmen sollten. Und wir dürfen nicht vergessen, China und Indien, das sind Märkte mit fast 3 Milliarden Konsumenten. Wenn wir über Asien sprechen, dann haben wir 6,5 Milliarden Konsumenten in Bezug auf die Einwohnerzahl. Und das ist für uns für die Zukunft von immenser Bedeutung. Die Chinesen haben auf ihrem letzten Volkskongress eine Formulierung verabschiedet, sie wollen der Produzent des Wohlstands der Welt werden. Was bedeutet das? Das heißt, dass der produktive Bereich, und das ist ein Bestreben der Chinesen, immer mehr nach Asien und nach China wandern soll und wir de facto in der Abhängigkeit auch von Produkten und Produktlinien der Chinesen unser Feld immer mehr eingegrenzt vorfinden. Und das muss geändert werden. Das ist eine Auseinandersetzung in Handelspolitik, in Fragen von Regeln des Völkerrechts, aber auch in Fragen von politischen Interessenslagen, die es zwischen der westlichen Welt und dem sogenannten globalen Süden gibt, der einfach irgendwie diskutiert, gelöst und in Kompromissen irgendwo fortgeführt werden muss.
Das heißt, statt wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrt zu sitzen und USA und China zuzuschauen, müsste die EU jetzt einfach wirklich kreativ auch nach neuen Partnern Ausschau halten.
Also ich warte darauf, dass der deutsche Bundeskanzler endlich nach Peking fährt. Ja, zählt in manchen Fernsehinterviews auf, wie lange er inzwischen im Amt ist. Aber er hat es noch nicht geschafft, nach Peking zu fahren. Und ich glaube, dass das immens wichtig ist, dass es ein Zeichen ist, nicht nur für die deutsche Industrie, sondern auch für die europäische Industrie. Und ob wir das wollen oder nicht, wir müssen auch mit den Amerikanern über den Zolldeal, den Frau von der Leyen abgeschlossen hat, weiter verhandeln und weiter diskutieren. Es kann nicht sein, dass der Status quo darin besteht, dass wir aus Europa heraus America First mitmachen. Die Chinesen werden es auf keinen Fall tun. Und wir müssen versuchen, unsere Position im Verhältnis mit den Chinesen und mit den Asiaten zu stärken.
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zu Gast dazu war der Exportfachmann Uwe Leuschner. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram sollen vom Staat überwacht werden können. Die EU würde gern Einblick in die private Kommunikation der Bürger nehmen. Deutschland hat Nein zu diesem Vorhaben gesagt und derzeit ist unklar, ob und wie es mit dem Unterfangen weitergeht. Entwarnung ist allerdings noch nicht geboten, sagt Martina Binnig in ihrem Kommentar.
Zwar ist die sogenannte Chat-Kontrolle der EU vorerst vom Tisch, doch sie hat schonungslos offenbart, was die EU-Kommission von den Grundrechten ihrer Bürger hält. Nämlich nichts. Bereits im Mai 2022 hatte die Kommission ihren Vorschlag für eine Verordnung zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgelegt. Dieser umfangreiche Gesetzentwurf sah unter anderem vor, dass die Anbieter von Messenger-Diensten dazu verpflichtet werden sollten, die vollständige Kommunikation und sämtliche Dateien ihrer Kunden permanent zu durchleuchten, mit dem vorgeblichen Ziel, verdächtige Inhalte aufzuspüren, die auf Kindesmissbrauch oder auf Annäherungsversuche von Erwachsenen gegenüber Kindern hinweisen könnten. Sogar die vertrauliche Kommunikation zwischen Ärzten und ihren Patienten und zwischen Anwälten und ihren Mandanten wäre betroffen gewesen. Nachdem das EU-Parlament im November 2023 Änderungsvorschläge eingebracht hatte, ist die Verordnung im EU-Rat jedoch nun vollends durchgefallen. Nicht zuletzt wegen der Kritik von Datenschutzbeauftragten auf nationaler und auf EU-Ebene. Denn durch die Verordnung wären eindeutig Grundrechte eingeschränkt worden, die sowohl im deutschen Grundgesetz als auch in der EU-Grundrechtecharta verankert sind. So wären eklatante Verstöße gegen die Achtung des Privatlebens nach Artikel 7 der EU-Grundrechtecharta und gegen das Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 des Grundgesetzes die Folge gewesen. Doch die EU-Kommission hatte nicht nur vor, die private Kommunikation der Bürger unter Generalverdacht zu stellen, sondern sie war sich auch durchaus dessen bewusst, dass sie damit den Grundrechten an den Kragen geht und sieht darin offenbar überhaupt kein Problem. Ihr Verordnungsentwurf, der im PDF-Format 151 Seiten umfasst, enthält nämlich als Unterpunkt konkrete Ausführungen zum Thema Grundrechte. Auch wenn die Verordnung vorerst gescheitert ist, bleibt dieser Text als Dokument in der Welt und lässt Rückschlüsse darauf zu, wie die Kommission auch in Zukunft mit den Grundrechten umgehen wird. Sie begründet ihren geplanten Eingriff nämlich damit, dass er die Rechte anderer schütze, in diesem Fall die Rechte von Kindern, und dem Gemeinwohl diene. Denn er trage dazu bei, den Missbrauch von Kindern und somit besonders schwere Straftaten zu verhindern. Dem stehen zwar, so die EU, die Grundrechte der Chatnutzer entgegen, namentlich das Recht auf Achtung der Privatsphäre, auf Vertraulichkeit der Kommunikation, auf Schutz personenbezogener Daten, sowie auf Freiheit der Meinungsäußerung und auf Informationsfreiheit. Doch könne keines dieser Rechte uneingeschränkte Geltung beanspruchen und müsse immer im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen werden. Auch die unternehmerische Freiheit der Anbieter von Messenger-Diensten, wie etwa die Wahl der Geschäftspartner und die Vertragsfreiheit, sieht die EU als begrenzt an. Sie dürfe im allgemeinen Interesse durchaus beschnitten werden. Da die Verarbeitung von personenbezogenen Daten aber erhebliche Auswirkungen auf die Rechte der Chatnutzer hat, will die EU die Entscheidung darüber grundsätzlich nicht den Anbietern überlassen, sondern sieht sich selbst dazu befugt. Daher plante die Kommission auch gleich ein neues EU-Zentrum, das eine Datenbank mit Verdachtsfällen führen sollte. Außerdem war eine verpflichtende Alterskontrolle durch App- und Softwareanbieter vorgesehen. Dies hätte auf einen Streich die anonyme Nutzung des Internets abgeschafft, was insbesondere für Oppositionelle fatale Folgen gehabt hätte. Vor allem aber lässt sich das Muster, Grundrechte zum angeblichen Nutzen des Allgemeinwohls einzuschränken, künftig auf jeden weiteren Bereich übertragen. Corona lässt grüßen. Auch der Kampf gegen den Klimawandel und die Kriegswirtschaft dienen schließlich vermeintlich dem Allgemeinwohl. Der einzelne Bürger dagegen zählt nichts mehr. Die Parole Gemeinnutz vor Eigennutz ist allerdings nicht neu. Sie stand schon im Parteiprogramm der NSDAP.
Sie hörten einen Kommentar von Martina Binnig. Am vergangenen Montag wäre sie 100 Jahre alt geworden. Vor 12 Jahren verstarb sie. Margaret Thatcher, die erste Frau Premierministerin des Vereinigten Königreichs, bekannt auch als Eiserne Lady. Für die einen war sie eine entschlossene Politikerin, die das Richtige und Notwendige tat. Für die anderen eine eiskalte Frau, die bereit war, alles zu opfern für ihre Ideen. Was ist geblieben von Thatcher? War sie nur eine Episode oder prägend auch für unsere Zeit? Und wo steht der Neoliberalismus, den sie für viele verkörpert hat, heute? Darüber spreche ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Anthony Müller, bis zu seiner Pensionierung Professor an der brasilianischen Bundesuniversität UFS und heute als Dozent an der Mises Academy in Sao Paulo tätig. Guten Tag, Herr Müller.
Hallo, guten Tag.
Herr Müller, dass kaum ein Medium am 100. Geburtstag von Margaret Thatcher herumkam, das sagt ja schon sehr vieles. Warum sprechen wir bis heute über ihr Erbe? Was hat sie aus Ihrer Sicht zur Ausnahmefigur gemacht, wenn Sie da etwas herauspicken?
Ja, also ich möchte zuerst einmal klarstellen, dass vielleicht die Rolle von Margaret Thatcher übertrieben dargestellt wird. Sie ist eigentlich erst dadurch zum Zuge gekommen, dass in etwa in der gleichen Zeit wie sie in den USA Ronald Reagan die Regierungsgeschäfte geleitet hat. Das heißt, wir müssen Margaret Thatcher zusammen mit der Rolle sehen, die Ronald Reagan eingenommen hat. Wenn man nur den Blick auf England wirft oder United Kingdom, dann kommt man zu einer Überschätzung der Rolle, die Frau Thatcher gespielt hat, wobei man natürlich ihren Beitrag auch nicht auf der anderen Seite unterschätzen darf.
Dieser Beitrag, der kam zu einer sehr besonderen Zeit. Thatchers Amtsantritt 1979 war zu einer Zeit, als Großbritannien als der kranke Mann Europas galt, hohe Inflation, Streiks. War damals das Land ganz generell einfach reif für eine radikale marktwirtschaftliche Wende und dem hatte sie dann ihren Amtsantritt zu verdanken? Oder war es schon auch Thatchers persönliche Überzeugungskraft, die dies erst möglich machte?
Nein, ich glaube, das Erste ist der Fall. England war in einem echt desolaten Zustand. Man muss sich das mal vorstellen, eine ehemalige Weltmacht, ein ehemaliges Empire erlebte 1976 eine tiefe Währungskrise, die so weit ging, dass dieses Land sogar den Internationalen Währungsfonds anrufen musste, um Hilfe zu bekommen. Bis dahin und bis heute ist der IWF eigentlich immer nur tätig geworden, wenn bestimmte Entwicklungsländer in eine solche Katastrophe geraten sind. Aber die Situation in England war einfach katastrophal und man hat dann so langsam mitgekriegt, was die Ursache dafür sei. Und es waren eigentlich zwei Punkte und die sind eben auch heute noch relevant. Einmal die Herrschaft des Keynesianismus, von der wir ja in Deutschland bis in die 70er Jahre verschont geblieben sind, durch Ludwig Erhard vor allem, aber später auch noch ein bisschen nachwirken, aber dann ging es damit auch zu Ende. Und auf der anderen Seite die Rolle, die der Wohlfahrtsstaat spielte. Das heißt, England war ja auch der Pionier im Welfare State. Und diese zwei Sachen, die hat Thatcher angegriffen und dafür stand sie und sie hat es verstanden, die Ursache der Krise in den zweiten Hälfte der 70er Jahre auf diese beiden Faktoren zurückzuführen. Und das hat sicherlich ihren Wahlsieg mit begünstigt. Vielleicht war es sogar ausschlaggebend dafür.
Auch wenn man den Einfluss von Margaret Thatcher relativieren sollte, wie Sie eingangs gesagt haben, so war er ja doch immerhin im eigenen Land sehr groß. Sie hat dereguliert, sie hat privatisiert, sie hat ein neues Staatsverständnis vertreten. Was von all dem oder etwas anderem halten Sie für besonders einflussreich und wichtig in jener Zeit?
Ja, sie hat vor allem dazu beigetragen, den Keynesianismus abzulösen, aber ihn nicht ersetzt durch gleichsam die österreichische Schule, die ich befürworten würde, oder durch den Libertarismus, sondern sie war eine erklärte Vertreterin des Monetarismus. Und demnach ging es ihr hauptsächlich darum, die Inflation zu bekämpfen. Und wie bekämpft man im Sinne des Monetarismus die Inflation? Durch eine strikte Geldmengenkontrolle. Und das hat sie durchgeführt. Und dann kommt jetzt noch da ein Aspekt dazu, den man auch bei all dieser Hochloberei nicht vergessen darf. Sie hat auch sehr autoritäre Züge gehabt und die hat sie auch dazu geführt, dass sie den Pinochet in Chile gleichsam manchmal sogar als Vorbild erwähnt hat. Das heißt, sie hat auch einen sehr autoritären Führungsstil eingeführt, der vorher vor allem im Kabinett, in der Regierung oder den Parteien nicht so vorhanden war. Denn sie war der Auffassung, dass dieser strikte Monetarismus durchaus eher mit, sagen wir mal, autoritären Regierungsformen durchgesetzt werden könnte. Und das hat sie versucht. Und es ist ihr auch also im Sinne des Monetarismus gelungen. Das ist ihre große Leistung, dass sie die Inflation zurückgeführt hat, und zwar sehr stark, und dafür auch bereit war, die zuerst typischerweise, aber nicht längerfristig, aber die zuerst typischerweise auftretende hohe Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen. Und um diese in Kauf zu nehmen, brauchte sie eben auch eine harte politische Linie. Also da muss man sie in diesem Aspekt sehen. Also eine Politikerin im wahrsten Sinne des Wortes, die eben den Monetarismus durchführen wollte. Und es kann eben nur jemand machen, der auch gleichzeitig oder die auch gleichzeitig Politiker bzw. Politikerin ist und eben diese notwendige Härte an den Tag zeigt. Und das ist ihr gelungen. Und damit hat sie fürs erste Mal das United Kingdom aus dieser tiefen, tiefen Krise geführt. Und sie hat dann ganz entscheidende Schritte noch gemacht durch die Deregulierung. Aber da muss man auch wieder etwas Negatives mit anführen. Diese Deregulierung hat sie vor allem im Finanzmarktbereich durchgeführt. Und nach einigen ersten Privatisierungen ist sie dann in der weiteren Wirtschaft da stecken geblieben. Zum Beispiel hat sie diesen sogenannten National Health Service, also das englische Gesundheitssystem, überhaupt nicht angegriffen. Das ist so ein Beispiel dafür, dass sie also nicht alles richtig durchreguliert hat, was man vielleicht hätte machen sollen zu diesem Zeitpunkt.
Schlagen wir die Brücke zur Gegenwart. Wir schreiben nicht mehr 1979, aber es gibt ja durchaus Herausforderungen, die daran erinnern, wie es damals war. Wir haben es manchmal auch mit einem überbordenden Staat zu tun und neoliberale Kräfte berufen sich dann gerne auf Margaret Thatcher. Würde denn eine Art moderner Thatcherismus, also unter den heutigen Bedingungen mit Digitalisierung, mit Globalisierung, überhaupt noch funktionieren? Könnte man das im selben Maße machen wie damals?
Naja, auf jeden Fall kann man für die heutige Gegenwart Frau Thatcher zitieren als jemand, der den Monetarismus angewendet hat und überall, wo Länder von Inflation geplagt werden oder wo die Inflation ins Tragen kommt, wie bei uns derzeit, hier wieder dann erinnert wird, schaut auf die Geldmenge, schaut auf die Umlaufsgeschwindigkeit und versucht diesen Aspekt in den Griff zu kriegen. Weil wenn dieser negative Geist der Inflation mal aus der Flasche draußen ist, ist es sehr schwer, sie wieder zurückzubringen. Das heißt, während den Anfängen, und sie hat auch praktisch bewiesen, dass der Monetarismus in der Praxis funktioniert, wenn man konsequent genug ist und auch bereit ist, für kurze Frist die negativen Folgen zu tragen. Das ist die große Leistung von ihr. Und das ist ja eigentlich schon viel mehr, als man von den meisten Politikern überhaupt erwarten kann. So bleibt so ihre Message für immer erhalten und kann dann auch als Referenzpunkt dienen. Und man soll dann auch die negative Seite nur gleichsam entre nous in Erinnerung rufen, was eben auch dazu gehört, um auf diesem Gebiet als Politiker erfolgreich zu sein. Und damit haben wir schon eine wichtige Lektion auch für heutige Versuche, sei es zum Beispiel in Argentinien mit Milei oder seien es die Versuche in den USA, die Verschuldung zu kontrollieren.
Einige Rezepte ließen sich also durchaus wieder aufnehmen und es wird zum Teil gemacht. Sie haben jetzt Argentinien und die USA erwähnt, aber man braucht ja eben auch das Personal, um das zu machen. Bezogen auf Europa, sehen Sie da irgendjemanden, politische Akteure, die in Thatchers Spur stehen könnten?
Ja, also ich kann da leider niemanden entdecken, obwohl manchmal so Überraschungskandidaten auftauchen. Auch für die meisten war Milei gar nicht so bekannt und dann auf einmal taucht so eine Figur auf. Also da kann schon was kommen, aber wir müssen immer noch vor Augen halten, und das ist immer diese traurige Einsicht, dass solange es noch einigermaßen läuft, der Reformwille sowohl in der politischen Klasse als auch bei der Bevölkerung noch nicht voll ausgeprägt ist. Man kann sich ja überhaupt nicht mehr vorstellen, als ich war zu der damaligen Zeit in England, wie groß der Abstand damals geworden ist schon zwischen dem, was ich von der Bundesrepublik oder selbst auch von Frankreich zum Beispiel kannte und wie der Zustand in Großbritannien damals war. Das war also ein unglaublicher Abstand und hat natürlich diese Bereitschaft im Volk dann auch hervorgerufen, wir müssen das ändern, das können wir nicht länger so zulassen. Ist es in Europa schon der Fall? Ja, zum Teil schon, aber noch nicht so, dass es wirklich zu einer umgestaltenden Kraft werden kann. Die etablierten Strukturen sind ja so verfestigt, dass man es nur mit größtem Willen eigentlich außer Kraft setzen kann. Man braucht also dazu, wie der Name ihr gegeben wurde, eine eiserne Lady und man kann auch sagen Iron Man, ja, um so etwas zu bewerkstelligen. Lass es uns hoffen, dass diese Figur möglichst bald auftaucht, denn das Problem ist ja immer, je länger so eine Krise andauern, desto schwieriger ist die Heilung.
Wenn jetzt so eine Figur auftauchen würde und auch freie Hand hätte, um sich eben aus der Thatcher-Ära zu bedienen, welche Schlüsselidee würden Sie ihm ans Herz legen und sagen, das sofort bitte umsetzen? Und wo sagen Sie vielleicht auch, das kann man aus heutiger Sicht ganz klar anders machen als Margaret Thatcher?
Also der wichtige Punkt ist der Abbau der Reglementierung der Bürokratie. Es ist ja so, dass dieser immense Zuwachs nicht schon in den 60er und Mitte der 70er Jahre noch bestand. Es ist ein Phänomen der vergangenen Jahrzehnte und ist immer stärker geworden. Das heißt, jetzt will ja die EU sogar überhaupt das Zigaretten verbieten. Das heißt, es ist ein Kontrollwahn ausgebrochen, der in die vielfältigen Bereiche eingreift, die eigentlich dem Staat gar nicht zustehen. Das heißt, wir haben diese immense Ausweitung des Staates und das zurückzubilden ist die Hauptaufgabe, also der Regulierung. Und das ist natürlich ja Kernarbeit oder das Bohren dicker Bretter. Ja, das heißt mit Geduld und mit Ansatz. Und dazu braucht man den Willen der Bevölkerung, die das auch hat. Aber das ist der wichtigste Punkt. Also diese Deregulierung, das drückt ja alles nieder. Das macht ja unseren Mittelstand kaputt. Ja, das räumt einen ja auch die Lebensfreude und die eigene Initiative, wenn alles kontrolliert und alles reglementiert ist. Das ist eine gewaltige Aufgabe, die gesamteuropäisch zu leisten ist. Wir können also schwer aus der EU aussteigen, ohne ganz neue Probleme uns auch aufzuladen. Das heißt, man darf da auch nicht zu großen Illusionen hinterherhängen. Und der zweite Punkt natürlich auch von Thatcher, halte die Inflation in Schach. Nicht? Das ist die zweite große Aufgabe. Und dann haben wir auch hier wieder ein europäisches Problem, weil wir ja zumindest also für die BRD auch Mitglied der Europäischen Währungsgemeinschaft sind, mit der Eurozone drin sind. Und wir da eine Politik zunehmend sehen, die ja etwas toleranter gegenüber der Inflation ist. Und bei der Inflation haben wir das Problem, dass die lange Vorlaufzeiten hat. Nicht? Man muss sich Folgendes immer wieder in Erinnerung rufen. Die inflatorische Politik Deutschlands begann mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs, ja, 1914. Aber die Hyperinflation kam ja erst 23. Das heißt, wir haben ein Jahrzehnt Vorlauf oft, bis das wirklich zum Ausbruch kommt. Und dann ist es so, dass sie also auch nicht so langsam so einen steigenden Trend dann aufweist, sondern sie nimmt halt so leicht etwas zu, um dann in einer Phase, die dann anscheinend niemand richtig vorhergesehen hat, explosionsartig zuzunehmen und zu steigen. Und vor der Gefahr stehen wir auch. Also das sind die zwei Punkte, die man von Thatcher lernen kann. Und dazu braucht man ein gewisses politisches Geschick. Nicht? Und das hat sie eben gehabt. Das zeichnet sie aus, dass sie also zwei richtige Gedanken hatte und darüber hinaus auch noch diese politischen Fähigkeiten besaß und sie auch anwandte. Nicht? Das ist das Vermächtnis, das wir von ihr haben.
Im Gespräch über die politische Hinterlassenschaft von Margaret Thatcher war der Volkswirtschaftsprofessor Anthony Müller. Thatcher wäre am Montag 100 Jahre alt geworden. Besten Dank, Herr Müller.
Vielen Dank.
Das war Konterfunk aktuell vom Mittwoch, dem 15. Oktober. Heute Abend empfängt Sie mein Kollege Benjamin Golme in unserer täglichen Live-Sendung 18.20. Dort unter anderem auf dem Programm ein Gespräch zum Urteil des Deutschen Bundesverwaltungsgerichts zum Rundfunkbeitrag. 18.20 gibt es heute um 18 Uhr hier auf dem garantiert rundfunkbeitragsfreien Konterfunk. Konterfunk aktuell hören Sie morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius. We'll be right back.